Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Neid und Konkurrenz in unserer aktuellen Themenreihe Beziehungsdynamiken am Arbeitsplatz. Wir beschäftigen uns heute mit Fragen wie, warum bei Neid schnell die Moralkeule schwingt, obwohl wir das Gefühl doch alle kennen. Was macht Neid attraktiv? Inwiefern weckt Konkurrenz den Sportsgeist? Und was passiert, wenn mein Konkurrent um eine Armeslänge an mir vorbeizieht? Mein Name ist Annika Weber, ich bin Verhaltenstherapeutin, Coach und Beraterin bei M19 und werde heute mit meinem Kollegen Dr. Matthias Lohmer, Mitbegründer von M19, über das Thema Neid und Konkurrenz sprechen. Hallo Matthias.
Hallo Annika.
Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du vorab auch noch selber ein paar Sätze zu dir sagen.
Ich bin sozusagen dein Pardon. Während du Verhaltenstherapeutin bist, bin ich Psychoanalytiker, wie du auch Psychologe, Berater, Coach und arbeite mit dir zusammen in M19 Manufaktur für Organisationsberatung.
Das Thema Neid und Konkurrenz, über das wir heute sprechen, ist ja oft ein Thema, das nicht sehr offen behandelt wird. Umso wichtiger, dass wir uns diesem heute widmen. Was denkst du, warum lohnt es sich heute zuzuhören?
Neid und Konkurrenz sind wichtige Erlebnisweisen in Gruppen und Organisationen. Sie haben etwas sehr Antreibendes, aber auch Zerstörerisches. Und sie sind Gefühle, die häufig unter der Oberfläche bleiben. Weil sie so eine starke Wirkung auf den Einzelnen, aber auch das Organisationsgeschehen haben, ist es besonders wichtig, sich dieser Themen bewusst zu sein und sie bei sich und anderen zu erkennen und damit auch Entscheidungen treffen zu können, wie ich damit umgehen will.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Neid oft unter der Oberfläche bleibt, weil es doch auch irgendwo schambesetzt ist. Steht ja schon in den 10 Geboten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch allem, was dein Nächster hat.
Ja, das ist wahr. Neid gehört so mit Eifersucht, Gier und anderen zu denen, auch Todsünden ja, nicht? Also Neid ist auch Wollust und Ähnliches, gehört zu den klassischen Todsünden. Und ich glaube deswegen, weil Neid natürlich auch eine zerstörerische Wirkung hat, wie wir nachher noch drauf kommen. Und umso wichtiger ist es, dass man auch in Organisationsleben über solche Gefühle nachdenken kann und sie überhaupt bei sich identifizieren kann oder dem anderen überhaupt unterstellen kann als ein mögliches Motiv. Das hilft doch sehr in der Orientierung.
Dann bevor wir, wie du sagst, darauf kommen, vielleicht fangen wir nochmal mit dem Alltag an. Ich muss ja ehrlich zugeben, wie du gerade schon gesagt hast, ich sage ungern, dass ich neidisch wäre und habe überlegt, wann war ich das denn das nächste Mal? Tatsächlich war ich es vielleicht doch vor wenigen Tagen. Ich habe schon ziemlich graue Haare, bin aber Anfang 30, finde ich nicht in Ordnung, irgendwie ungerecht. Und eine nette Freundin mit vollem dunklen Haar hat mir dann den grauen Ansatz weggefärbt. Da war ich neidisch. Ich fand es irgendwie ungerecht. Vielleicht hat es das eine mit dem anderen ja auch oft zu tun. Was hast du denn für Erfahrungen mit Neid, Matthias?
Ja, wenn ich so nachdenke, das letzte Mal, dass ich so bei mir gemerkt habe, war, als mein Coachie ziemlich wohlhabend aus seinem Urlaub in seinem Ferienhaus in Mallorca ein Bild von seinem Pool schickte, seinem Infinite Pool, wo man über den Horizont hinweg sah. Das ist da unten, ging gerade unter, es waren Palmen da, ein wunderbarer Liegestuhl. Man konnte dann Daiquiri dort vermuten und mir fröhliche Grüße schickte. Und da empfand ich so etwas wie Neid über diese schöne Situation, die er dort genießen konnte.
Finde ich schon sympathisch, wie du es gerade auch so beschreibst. Das macht es ja so nahbar, dass es uns doch allen immer mal so geht. Lass nochmal theoretisch werden, wenn du Neid definieren könntest. Was ist Neid?
Also Neid ist ein Gefühl, ein ärgerliches Gefühl, in dem ich dem anderen etwas, was er hat, was er genießen kann, was er verfügen kann, missgönne, es selber haben möchte, es vielleicht als ungerecht empfinde, dass er es hat. Und indem ich es mir aneignen möchte, ihm wegnehmen möchte oder aber ihm die Lust daran verderben möchte. Das würde ich als Gefühl des Neides bezeichnen. Typischerweise trifft es zwischen zwei Personen auf. Also ich neide zum Beispiel dem Coachie die Verfügung über diese herrliche Abendsituation. Im Gegensatz dazu wäre Eifersucht, dass ich vielleicht eine Frau, mit der er zusammen ist, besonders toll finde und über sie konkurriere in gewisser Weise und denke, mich an seine Stelle denke, dann geht es um etwas Drittes, was wir beide quasi in einer Art Wettkampf, im Fantasierten oder Realen sind. Der Neid ist eigentlich etwas, was viel mehr mit mir selber, meinem inneren Gefühl und einer anderen Person und über das, was sie verfügt, zu tun hat.
Ich finde es auch interessant, wenn du es eben so beschreibst, nochmal zurückkommt auf dein Infinity Pool, dass es an der Stelle nicht um den Pool ging, sondern du hast gerade gesagt, es ging um das Gefühl dessen, was der Coachee vielleicht dort gerade erlebt und du nicht erleben kannst. Und dass Neid nicht primär was Materielles sein muss. Ich neide dir, wie eben nochmal zurückkommt auf die 10 Gebote, etwas Materielles, sondern ich neide auch ein Gefühl.
Es ist gewissermaßen das Hochgefühl, was ich dem anderen unterstelle, was er vielleicht real hat, aber was ich bei ihm vermute und das ich gerne hätte, wenn ich an diesem Pool sitzen könnte, wenn ich ein besonders schönes Auto hätte, wenn ich besonders reich oder erfolgreich wäre. Es ist immer damit verbunden mit einer Fantasie über die quasi narzisstische Erhobenheit, über das Hochgefühl, was dadurch entstehen könnte, das ich gerne haben würde.
Mhm. Vielleicht kannst du, gerade wo du es beschreibst, schwingt für mich so ein Gefühl mit von Neid hat was Interessantes und wie du vorher auch schon angedeutet hast, ja auch manchmal was Zerstörerisches. Definier doch nochmal die helle und die dunkle Seite etwas genauer.
Die helle Seite des Neides wäre der Ansporn, der darin liegt, wenn ich ihn auch nicht allzu sehr verdrängen muss, sondern mir seiner bewusst sein kann. Wenn ich also zum Beispiel sehe, dass ich auch so eine schöne Abendsonnensituation an einem Pool hätte, kann ich mir überlegen, was kann ich dafür tun, wie kann ich mir sowas leisten oder wie kann ich mir etwas Ähnliches, vielleicht nicht ganz so toll, leisten, wenn ich das so unbedingt haben möchte. Was braucht es? Also ich kann den Neid als Ansporn für meinen Ehrgeiz und meine Ambition benutzen, weil ich mir bewusst werde, dass ich eine bestimmte Qualität, die ich dort unterstelle, gerne auch hätte. Damit ist der Neid ein Ansporn geworden und ist nicht mehr notwendig, dass ich dem anderen es verderbe. Die dunkle Seite des Neides wäre, dass ich voller Missgunst werde, Bitterkeit und dem anderen im Grunde genommen es schlecht machen will. Mein Gott, der hat es nötig, sowas zu haben. Mein Gott, wahrscheinlich ist er privat aber unglücklich, sitzt dort ganz alleine, hat oberflächliche Gespräche und der Wein ist wahrscheinlich auch schlecht, den er trinkt. Also ich innerlich oder auch direkt in Verbindung zum anderen versuche ich, das, was ich beneide, schlecht zu machen, zu verderben und dadurch in mir das Gefühl des Neides abzuschwächen. Das wäre die dunkle Seite des Neides, weil es etwas Destruktives hat.
Hm. Wenn ich so zuhöre, dann geht es in beiden Varianten ja um die Art des Umgangs mit dem Neid. Das einerseits das Wertvolle daraus zu greifen, für mich umzusetzen. Und das andere wäre die Emotionsregulation, indem ich den anderen abwerte und dadurch mein Neidgefühl reguliere.
Richtig, ja.
Jetzt hatten wir eingangs ja ein sehr privates Beispiel offenbart, haben darüber auch das Konzept Neid etwas besser definieren können. Lass jetzt wieder zurück in die Praxis kommen. Aus deinen Erfahrungen als Berater, was kannst du uns erzählen, wo ist dir dieses Phänomen des Neides schon mal begegnet?
Vor kurzem hatte ich im Coaching einen Abteilungsleiter, der einen über seine Teamleiter berichtete, mit denen er zusammenarbeitete, die so durchging und dann länger bei einem blieb, über den er sich zu beklagen begann. Und mir fiel auf, dass er ihn vor einiger Zeit noch sehr gelobt hatte als ein Rising Star bei sich. Und nun mäkelte er an ihm herum, dass er eine Vorlage nicht gut gemacht hätte, dass er sich immer so nach vorne drängen würde, dass er ohne mit ihm abzusprechen Termine beim Vorstand gehabt hätte und dass der Vorstand ihn extra auf ihn angesprochen hätte und gesagt hat, ob er nicht eine nächste Präsentation machen wolle und dass der ein rechter Jungsporn sei, der noch ein bisschen vielleicht sich hinten eher noch etwas anstellen sollte. Und nach einiger Zeit fragte ich, ob es vielleicht sein könnte, dass dieser Wechsel seiner Einschätzung dieses Teamleiters damit zusammenhängen könnte, dass er nun plötzlich bei sich realisieren würde, dass der junge Teamleiter, der 20 Jahre jünger als er selber etwa ist, noch eine große Zukunft vor sich habe, während er mit Ende 50 eigentlich sich jetzt auf die Endphase seiner Berufstätigkeit vorbereiten müsste. Und ob es sein könnte, dass er in gewisser Weise ihm neide, dass er noch so voller jugendlicher Ambition sei, noch so viel erreichen könnte, vielleicht selber eines Tages Geschäftsführer werden könnte und dass das in ihm Gefühlen wecken würde, ihn eher abzustoppen. Und nach einem kurzen Zusammenschrecken, was nachdenken konnte, dann der Abteilungsleiter einräumen, ja, da könnte was dran sein, dass ihn dieses Ungestüme, dieses sich seiner Kraft so bewusst sein, dieses Siegfriedhafte, dass die jungen Teamleiter ärgern würde, aber im Grunde genommen er ja auch bei sich dieses Gefühl des Stolzes über ihn haben könnte, dass er unter seiner generativen Förderung auch das erreicht hätte. Und vielleicht, dass dieses Thema, dass er ohne was ihm zu sagen zum Vorstand gehen würde, dass ihn das so geärgert hätte. Und da haben wir vielleicht auch etwas, was wir später noch mal unter dem Thema Konkurrenz kriegen. Da war eine Konkurrenzsituation entstanden. Und auf diese Weise konnte er dann auch sehen, wie sein Neidgefühl drohte, jetzt eigentlich eine gute Förderungsbeziehung zu behindern und letztlich zu seinem eigenen Schaden. Denn natürlich tut es ihm auch gut, wenn er guten Nachwuchs auf die Bahn bringen kann. Das wäre so ein Beispiel von Neid vor kurzem.
Lass noch mal kurz einhaken bei dem, was du gemacht hast. Vielleicht so ein bisschen im Prinzip der Technik als Coach. So wie ich es verstehe, hast du ihn irgendwo auch damit konfrontiert, indem du es ihm wiedergespiegelt hast. Wie schnell bist du da vorgegangen und kannst du noch zu dem Vorgehen etwas mehr erklären? War es eher ein geleitetes Entdecken? Er hat es aber nicht kapiert, dann bist du irgendwann in die Deutung oder in die Konfrontation gegangen. Was war da so dein Vorgehen?
Also das Erste war, glaube ich, meine Gegenübertragung wahrzunehmen, dass mir auffiel, das, was er berichtete, hatte so etwas Missvergnügtes, so etwas irgendwie Galliges, also vom Affekt etwas Unangenehmes und war im Gegensatz zu dem Stolz, mit dem er vor einigen Monaten noch über diesen Abteilungsleiter berichtet hatte. Also ich merkte in mir selber, hier ist etwas merkwürdig, hier ist ein Kontrast und warum hat es so einen komischen galligen Beigeschmack? Im zweiten Schritt habe ich ihn dann aufmerksam gemacht, dass dieser Gegensatz existiert. Und dann, als er sich weiter darüber ausließ, wie enttäuschend jetzt der Mitarbeiter für ihn sei, habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es ja Dinge sind, die er so hervorhebt, wie dass er quasi so selber Stücke von sich hält oder zum Vorstand geht oder etwas nicht so aufmerksamer macht, was er früher mehr gut durchgeführt. Also ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es Dinge sind, über die er sich aufregt, die er vielleicht auf der anderen Seite, nämlich ein bisschen nachlässiger sein dürfen, gut beim Vorstand ankommen, eine Gelegenheit nutzen für sich. Also dass es Dinge sind, die er vielleicht bei sich selber auch gerne hätte oder auch vielleicht etwas naiver in diese Richtung gehen würde. Und auf diese Weise war dann der dritte Schritt zu sagen, naja, könnte es sein, dass es sowas Ähnliches wie Neid ist. Nennen wir es mal so, sie hätten gerne etwas, was der andere im Moment hat. Und auf diese Weise konnte er sich damit befreunden. Es war nicht etwas, was wie ein Vorwurf kam, sondern etwas, womit er sich befreunden konnte.
Also wenn ich nochmal zusammenfasse, dieser drei Schritte, den du gerade beleuchtet hast, war es, erstens hast du einen galligen Beigeschmack gemerkt im Sinne dieses Widerspruchs zweier Affekte. Dann hast du es ihm wiedergespiegelt. Das ist ja auch eine Technik, dieses Paraphrasieren. Ne? Ja. Du hast wiedergegeben im Prinzip, was er schon formuliert hatte. Dadurch wurde ihm mehr oder weniger deutlich der Spiegel vorgesetzt und von dem seid ihr aufs Begriffliche gegangen. Ja. Geht es ja eigentlich um Neid.
Und ich glaube, typisch ist so, da eher zu sagen, könnte sowas sein wie Neid oder so ein Gefühl, wo sie etwas, was der andere hat, auch gerne hätten. Ja. Also ich umspiele ein wenig den Begriff, wenn er zu verpönt sein könnte. Und der Coachy soll ja nicht vor den Kopf gestoßen werden. Er soll ja etwas interessiert aufnehmen können. Das ist ganz wichtig.
Das heißt, es geht, wenn ich es richtig verstehe, nicht darum, den Neid weiter zu verdecken, sondern an die Oberfläche zu holen, besprechbar zu machen und dadurch auch zu nutzen.
Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also wir können ja bestimmte, auch bei uns selber etwas verpönte Gefühl gar nicht vermeiden. Wir geraten in diese Zustände. Manche mehr als andere. Es gibt Leute, die sind sehr wenig neidisch. Andere sind es sehr viel stärker. Das hat mit der Biografie, dem Hintergrund, was auch immer zu tun. Wichtig ist, dass wir uns selber gegenüber einigermaßen wohlwollend sind, so etwas zu erkennen und dann zähmen. Man könnte sagen, das Raubtier Neid zu zähmen in ein Haustier, wo man damit umgehen kann. Wo es zum Beispiel eben diesen Ansporncharakter entwickelt und vor allen Dingen das Gallige, Verderbende, Zerstörerische verliert. Wenn ich es bei mir selber mehr registrieren kann, mit einem leichten Lächeln vielleicht, dann verliert es auch diese feindselige Qualität und ich kann es mehr in seinen Anspornseiten nutzen.
Und du hast auch vorher was von Stolz beschrieben. Also ich hatte den Eindruck, dass der Coachee vor lauter Neid, fast schon Missgunst, die guten Gefühle von Stolz gar nicht mehr hat empfinden können.
Richtig. Er hatte ja Grund, stolz zu sein. Er hatte ja diesen Teamleiter so gut gefördert, ihm so viel zur Verfügung gestellt, dass er auch so brillieren konnte. Und wenn er jetzt aus Neid ihn zurückstuft, klein macht und bekämpft, dann kann er gleichzeitig diesen Stolz nicht erleben.
Inwiefern würde sich denn da jetzt doch auch eine Konkurrenzdynamik anschließen an dieses Beispiel? Könnte man sagen, dass der Abteilungsleiter dann auch in Konkurrenz Stand zu dem Teamleiter ausgehend von seinem Leitgefühl?
Er hat sich sozusagen in eine Konkurrenz hinein verleiten lassen, die er eigentlich aufgrund seines Ranges, seines Alters, seines Vorsprungs gar nicht hätte haben müssen. Er hätte quasi mit einem Lächeln sagen können, naja, der strampelt sich doch ganz schön ab, ich muss es nicht mehr. Bei Gelegenheit könnte ich ihm vielleicht sagen, du musst nicht ganz so strampeln, aber es hätte wohlwollend sein können. Durch diese Sache mit dem Vorstand, also etwas, wo er selber Ehrgeiz und Ambition hatte, möglichst gute Auftritte bei dem Vorstand haben zu können, kam er in eine Konkurrenzsituation zu seinem eigenen Teamleiter und hat tatsächlich sich wie in einem Wettkampf gefühlt, wer brilliert besser vor dem Vorstand, wer macht dort einen besseren Eindruck. In dem Moment ist er in eine Konkurrenzsituation gekommen.
Also in dem Moment, wo auch ein Dritter mit im Spiel war, eben der Vorstand, könnte man es beschreiben.
Ja.
Lass doch das Konzept der Konkurrenz auch noch mal näher definieren. Was kannst du da zu den Vor- und Nachteilen sagen?
Konkurrenz ist ja weniger tabuiert als Neid. Konkurrenz ist ja allgemein anerkannt im Sport. Teams müssen konkurrieren. In der Olympiade muss man um den ersten Platz konkurrieren. Und auch unsere Marktwirtschaft beruht ja auf dem Prinzip der Konkurrenz. Eine Firma, welche Firma ist am schnellsten dran, einen Impfstoff zu erfinden und auf den Markt zu bringen? Welche Firma kann am schnellsten Masken liefern? Welche Firma kann am schnellsten gute E-Mobil-Autos auf den Markt bringen? Also das sind alles notwendige Bestandteile von Konkurrenz. Ich will schneller, stärker, besser sein als ein anderer, als eine andere Firma, aber auch als ein Kollege. In der gleichen Firma haben wir konkurrierende Teams, das ist bewusst zum Teil ja eingesetzt, zum Beispiel in der Entwicklung von Automobilen, dass Teams gleichzeitig an Konzepten arbeiten und gegeneinander sozusagen in ein Rennen geschickt werden. Aber natürlich auch konkurrieren Mitarbeiter, wer schneller einen Aufstieg machen kann und Ähnliches. Also Konkurrenz, in dem Sinne Konkurrere miteinander laufen und rennen, ist etwas, was ein notwendiger Antrieb ist, wenn es eine gute Regulation gibt. Also Konkurrenz mit zu viel Deregulation, wie wir es ja kennengelernt haben in den letzten 20 Jahren oft, führt zu einer etwas anarchischen Weise Survival of the Fittest, während eine gut regulierte Konkurrenz dazu führt, dass Fair Play etabliert wird. Man kann es auch im Sport sehen, auch im Fußball gibt es den Schiedsrichter, es gibt Fair Play, es werden Verstöße geahndet, dann kann Konkurrenz gut funktionieren. Wenn sie sozusagen auch hier wieder unter der Oberfläche mit unfairen Mitteln durchgeführt wird, dann kann auch die Konkurrenz etwas sehr Destruktives bekommen.
Das ist auch ein gutes Statement nochmal. Konkurrenz bedarf gewisser Spielregeln, damit sie gut genutzt werden kann.
Absolut.
Und einem gewissen Regelwerk. Du hast auch gerade schon angesprochen, das Thema Konkurrenz in einem größeren Kontext, abhängig auch von der Gesellschaftsform, wie in der unseren, einer Marktwirtschaft, wo die Konkurrenz auch genutzt werden muss, um bestehen zu können. Vielleicht hast du auch ein Beispiel. Wir hatten ja gerade über ein individuelles Thema mehr gesprochen. Jetzt nochmal auf ein organisationales Thema eines Falles, wo du eine Konkurrenzdynamik erlebt hast?
Also vor einiger Zeit habe ich eine Klinik beraten, die im Vorfeld einer Fusion mit einer anderen regional in der Nähe gelegenen Klinik war und wo es vom Konzept her in unserer jetzigen gesundheitspolitischen Landschaft sinnvoll gewesen wäre, dass sich die beiden Kliniken, die beide mittelgroß waren, fusionieren. Auf diese Weise hätten sie Spezialitäten bilden können mit genügend OP-Zahlen an den Orten verteilt. Sie hätten Einkauf und Verwaltung zusammen machen können. Sie hätten also kostengünstiger und mit einem höheren Qualitätsniveau operieren können und auf diese Weise zusammen eine bessere Überlebenschance gehabt. In den Vorverhandlungen zeigte sich aber, dass sowohl die Chefärzte als auch auf der Ebene der Geschäftsführungen eine massive Konkurrenz war. Auch die Träger, die kommunalen Träger waren in einer Konkurrenz zueinander, ein Landkreis und eine Stadt. Und plötzlich ging es darum, wer würde mehr Anteile an dem zu gründenden gemeinsamen Verbund bekommen, wessen IT-System würde übernommen werden, wessen Spezialitäten würden wo etabliert werden. Und die Beteiligten verbrachten viel Zeit damit nachzuweisen, warum sie besser als der andere wären. Und es wurde viel gute Stimmung zerstört durch ständige neue Forderungen, die an den anderen gestellt wurden, was er beibringen sollte, welche Wirtschaftlichkeitsberechnungen er liefern soll, die eigentlich nicht gut erfüllbar waren. Es eskalierte so, dass die eigentlich sachlich gebotene, sinnvolle Fusion nicht mehr stattfinden konnte und die Klinik, mit der ich zusammenarbeite, schließlich in eine andere Fusion ging, die auch in Ordnung war. Aber die großen Chancen, die in der eigentlichen ersten Gelegenheit waren, konnten nicht genutzt werden.
So viel zum Thema, der Mensch sei ein rein rationales Wesen.
Ja, ja.
Das heißt, die rational kluge Lösung konnte nicht stattfinden aufgrund von einer Dynamik, die das einfach nicht möglich gemacht hat.
Die kurzsichtige, ich bin doch toller als die anderen und warum soll ich in was Größeres aufgehen, wo ich doch selber so gut bin? Diese kurzfristige Dynamik des selber glänzen Wollens war stärker als die Einsicht in das Ergebnis, was zusammen erreicht werden könnte. Auch dieses Moment des Zurückstehen-Müssens für ein größeres Ganzes war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Von der Gruppendynamik her gab es einzelne Meinungsführer, die sehr stark auf die Unterschiede und auf, wir sind doch toller als die anderen und paranoide Gefühle, die wollen uns etwas Übles abhoben. Und dadurch kippte eine Gruppendynamik, die zeitweise eigentlich sehr konstruktiv gewesen war. Also sehr beeindruckend, was es, wie gut es möglich ist, dass die giftige Seite von Konkurrenz verhindert, dass ein eigentlich gemeinsames Ziel erreicht werden kann.
Es wird quasi lieber in Kauf genommen, Zerstörung zu akzeptieren, als das Wertvolle der Kooperation zu nutzen.
Absolut.
Ja, eine wahnsinnige Dynamik, die da auftauchen kann in Organisationen wie diesen, die du beschreibst, einer Klinikfusion. In welchem Kontext bist du denn dort als Berater aufgetaucht? Und wie bist du damit umgegangen?
Ich war der Berater der einen Klinik und habe immer wieder versucht, zusammen mit meinen Kollegen auch das Mandat für die Gesamtberatung der Zusammenführung auch mit der anderen Klinik zu bekommen. Das gelang nicht, weil wir schon sozusagen identifiziert waren als die möglichen Verbündeten der einen Klinik, sodass hier schon die Konkurrenzsituation mit Misstrauen auftrat. Normalerweise hätte ich das mit einer Art Pendeldiplomatie gelöst. Ich wäre also zwischen den beiden hin und her gegangen, hätte jeweils dazu beigetragen, dass die Perspektive des anderen eingenommen werden könnten. Also auch hier wieder die Kraft des Perspektivwechsels. Warum sollte der andere hier nicht fair spielen? Was hätten Sie davon, wenn es nicht gelingt? Was hätten Sie davon, wenn es gelingt? Was sind wichtige Interessen von Ihnen? Also so ein bisschen mediativ, Pendeldiplomatie hin und her führen, vertrauend aufbauen. Wir hatten auch eine wunderbare Idee, wo beide Geschäftsführer zusammensaßen mit uns und sagten, okay, jeweils mit den Chefärzten der anderen Klinik führte jeweils andere Geschäftsführer vertrauliche Gespräche. Also Vertrauensausbildung, Vertrauensaufbau wäre wichtig gewesen. Nachdem aber die destruktive Konkurrenzdynamik so stark war, war mein Auftrag letztlich dann, der Klinik, für die ich da war, zu helfen, diese Scheitern zu akzeptieren und die Kraft zu finden, in eine neue Fusionsanstrengung zu gehen und daraus zu lernen, quasi, was man vielleicht frühzeitig für vertrauensbildende Maßnahmen braucht, wie viel Transparenz es braucht und wie viel auch in kleinen Gruppen miteinander sprechen es braucht, um das atmosphärische Grundfutter zu etablieren, auf dem dann der Anzug sozusagen geschneidert werden kann, der Fusion.
Das heißt, der Unterschied zum ersten Mal war, dass ihr beim zweiten Versuch früh genug Vertrauen aufbauen konntet und daraus die richtigen Schritte für eine erfolgreiche Fusionierung mit einer anderen Klinik ableiten konntet.
Genau.
Gut, dann an der Stelle einmal kurz zusammengefasst. Wir hatten jetzt das große Thema Neid. Wir hatten das große Thema Konkurrenz. Wir haben von dir dankenswerterweise von Fällen erfahren, in denen das aufgetaucht ist, wie du damit umgegangen bist. Lass jetzt nochmal konkret werden zum Schluss. Wo kann mir die Erkenntnis von Neid und Konkurrenz konkret helfen und was mache ich damit?
Also wenn wir an Neid nochmal denken, wenn ich meine eigene Neidbereitschaft kenne, dann kann ich es mir zugestehen, wahrnehmen, kann daraus ableiten, was ich eigentlich vielleicht gerne selber hätte, worüber ich verfügen würde, welche Qualität ich gerne für mich selber hätte. Und ich kann aufpassen, dass ich nicht aus Missgunst andere schlecht mache oder Situationen schlecht mache und dadurch mir selber etwas nehme und auch dem anderen. Also das wäre das Wichtige, wenn ich es bei mir selber wahrnehme. Es ist aber auch wichtig, möglichen Neid bei anderen wahrzunehmen, damit ich naiv über Erfolge erzähle oder über das, worüber ich verfüge und gar nicht mitkriege, dass ich beim anderen eigentlich eher missgünstige Gefühle erzeuge. Also wir könnten sagen, ich brauche etwas wie eine gesunde Paranoia, ein gesundes Misstrauen, beim anderen auch zu sehen, wenn sich seine Stirn etwas umwölkt und auf das, was ich so begeistert von mir erzähle, vielleicht gar keine so tolle Resonanz erfolgt. Und mich da nicht wundern, dass diese Resonanz nicht erfolgt, sondern mir meinen Reim drauf machen können. Aha, es könnte ja sein, dass ich damit ein wenig Neid auch erwecke. Man sollte nun zwar nicht eigene Erfolge oder eigenes immer zurückhalten, um bloß kein Neid zu erwecken, aber man sollte damit rechnen, dass man es wecken kann und dass man dann vielleicht im anderen auch negative Reaktionen hervorruft.
Und ein Satz noch zur Konkurrenz?
Ich glaube, bei der Konkurrenz ist wichtig, dass wir uns nicht davor fürchten, dass wir es auch schaffen zu verlieren, dass wir nicht in jedem Fall aus der Konkurrenz immer als Sieger hervorgehen müssen und dass wir es sportlich nehmen können, dass wir besser werden, wenn wir in der Konkurrenz uns erproben und dass wir aber gemeinschaftlich auf das Fair Play schauen müssen, damit es eine helle Konkurrenz und keine dunkle wird.
Lass doch jetzt noch mal etwas persönlicher werden. Wir haben angefangen mit dem Pool auf Mallorca. Inwiefern hat dir denn jetzt persönlich an der Stelle das Wissen um Neid- und Konkurrenzdynamiken geholfen?
Ja, wenn ich dann zurückdenke, als er aus dem Urlaub zurückkam, der Coachie, und fragte, ob ich denn seine Bilder bekommen hätte auf WhatsApp, habe ich leicht lächelnd gesagt, ja, der mir ist wirklich sehr gut gefallen. Und ich hätte auch bei mir bemerkt, dass ich ein bisschen ihn darum beneidet hätte, worauf er ein wenig grinste und sagte, das sei auch ganz nett, wenn Sie mich auch mal um was beneiden, wenn Sie hier schon immer so klug daherreden. Also es wurde auch deutlich, dass das so ein wenig einen spielerischen Charakter kriegen konnte und wir konnten beide drüber schmunzeln. Das war eine gute, wie nennen das, Sublimierung. Also sozusagen das neidische Gefühl wurde in etwas anderes übergeführt, in etwas sozial Verträgliches und half uns beiden ein wenig über die Arbeit, die wir zusammen machten, auf einer humorvollen Ebene zu reflektieren. Das andere war aber, dass ich dachte, eigentlich möchte ich gerne in dem Sommer ein paar Tage an einem richtig schönen oberösterreichischen See verbringen, auf einem Steg, wo man über eine glitzernde Wasseroberfläche schaut, und habe mir ein solches schönes Hotel gefunden, wo man wunderbar versorgt war, an einem herrlichen Strand liegen konnte, diesen Blick in die Abendsonne hatte. Es war zwar nicht die Finca auf Mallorca, aber es war trotzdem eine schöne Lösung, wo ich ein ähnliches Gefühl, von dem ich gekostet hatte, für mich nutzen konnte.
Was ein schönes Beispiel, was du aus einem Neidgefühl Schönes hast herstellen können. Du standest am Ende an einem ähnlichen Gewässer, konntest dich erfreuen. Vielleicht wäre es nicht passiert, wenn du das nicht bewusst hättest wahrnehmen können. Und schlimmstenfalls kann daraus ja auch eine Verbitterung entstehen. Dann kommen wir doch zur wirklich letzten Frage. Wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre zu sehen und warum?
Ja, wenn ich an unser Gespräch denke, würde ich jetzt vielleicht tatsächlich sagen, es wäre eine schöne Meeresoberfläche mit Bergen rechts und links, einem Sonnenuntergang und fast ein wenig kitschig, aber jedenfalls dieses Gefühl des Unendlichen, an dem man sitzt und es genießen kann. Ein solches Foto könnte ich mir gut vorstellen, wäre für mich quasi das Bild für den Umgang mit etwas, was ich beneidet habe und wo mich beschäftige. Und ich glaube, für Konkurrenz, weil Konkurrenz ist bei mir sehr der Sport präsent. Ich glaube, ich als Bild hätte ich so wie zwei Läufer, die miteinander in einem 100-Meter-Lauf kurz hintereinander ins Ziel einlaufen. Man kann kaum unterscheiden, wer jetzt als Erster, meine Armeslänge siegt der eine, und zwischen Sieg des einen und Niederlage des anderen ist wirklich nur eine Armeslänge und es bedeutet gleichzeitig doch so viel. Das wäre für mich vielleicht das Bild für Konkurrenz.
Ist ja tatsächlich so, die Wissenschaft sagt, Silbermedaillengewinner fühlen sich schlechter als Bronzemedaillengewinner. Ist mir gerade dazu noch eingefallen, wie du sagst, dass so ein kleiner, feiner Unterschied einen großen Unterschied im Seinsempfinden machen kann. Ja, vielen Dank, Matthias, für dieses wirklich interessante Gespräch zu einem viel zu verdeckten Gefühl von Neid und Konkurrenz. Ich glaube, wir sollten alle lernen, das etwas besser wahrzunehmen, im Blick zu behalten, um am Ende auch an einem Infinity Pool stehen zu können. Also in diesem Sinne, vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank, Annika.
Und auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen wird es wieder eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Themenwünsche. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung oder ihr besucht uns einfach auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann abonniert doch auch gleich unseren Newsletter.